NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit der Schriftstellerin und Fotografin Rabea Edel. Kurz nach Erscheinen ihres neuen Romans Porträt meiner Mutter mit Geistern im Januar dieses Jahres hat sich Alexander Solloch im März auf der Literaturbühne von ARD und ZDF auf der Leipziger Buchmesse mit ihr darüber unterhalten. Zunächst hat er Rabea Edel nach der Ambivalenz des Romantitels gefragt. Porträt meiner Mutter mit Geistern.
Ich habe beinahe das Gefühl, dieser Titel, allein schon dieser Titel, sei eine Verbeugung vor den beiden Künsten, denen sie sich verschrieben haben. Denn sie sind nicht allein Literatin, sondern auch preisgekrönte Fotografin. Die Fotografie macht ein Porträt, aber die Geister können eigentlich nur von der Literatur sichtbar gemacht werden. Würden Sie das so gelten lassen?
Ja, ist eigentlich eine schöne Zusammenfassung. Tatsächlich ergänzt das Schreiben in dem Fall genau den Punkt, wo ich mit Bildern nicht weiterkam oder wo ich keine Bilder über das Fotografieren gefunden hätte. Der ganze Roman hat aber auch mit einem Bild begonnen, mit einem alten Foto meiner Familie, die ich selber nie kennengelernt habe. Also die Großeltern, Urgroßeltern und so weiter. Und es waren nur noch so Schemen, also fast so eine Art von Schatten oder eben Geistern. Und dann kamen ganz viele Fragen und dann kamen da die Nicht-Antworten und das Schweigen. Und aus diesem Schweigen und den schwarzen Löchern und den großen Fragen habe ich dann diesen Roman entwickelt und habe begonnen, weiter Fragen zu stellen und weiter zu recherchieren. Und daraus hat sich dann dieser Text entwickelt. Also habe das Bild zum Text geführt quasi.
Geister, das ist ja ein Begriff, der sehr viele Assoziationen weckt. Für Sie ist es also sozusagen das, was irgendwie noch unklar bleibt, was noch deutlich gemacht werden muss.
Einerseits auch, aber es gibt im Buch zum Beispiel auch die Stelle, wo die Mutter sagt, Geister sind nur Möglichkeiten, die wiederkommen. Also keine Angst davor haben, sondern eben die Möglichkeit ergreifen, sich diesen Geistern zu stellen, den Geistern aus der Vergangenheit. Diese Formulierung kennt man ja im Grunde, also dass man sich mit dem auseinandersetzt, was vor einem war und auch mit in diesem Fall mit der Familiengeschichte, mit der eigenen Familiengeschichte, mit den Generationen von Frauen in dem Fall. Ich habe den Schwerpunkt auf die weibliche Genealogie gelegt, also auf die Mutter und Großmutter und immer so weiter. Und diese Geister als Möglichkeit gesehen, tiefer einzutauchen in das, was bis dahin unsagbar geblieben ist.
Macht sich denn Ihr fotografischer Blick auf die Welt für Sie in irgendeiner Weise auch beim Schreiben bemerkbar oder sind das zwei Sphären, die Sie absichtsvoll getrennt voneinander halten?
Nein, das ergänzt sich. Also das ist, ich habe glaube ich eine sehr poetische Sprache. Ich versuche Sprachbilder zu finden, um Dinge erzählbar zu machen oder erzählen zu können, für die es vielleicht nicht das einfache Erzählen gibt. Und gleichzeitig, ja, ich habe zum Beispiel auch ein Fotoband veröffentlicht, in dem auch Texte drin sind. Also es greift immer schon in allem bei mir ineinander und gerade die bildhafte Sprache ermöglicht mir eine andere Art der Fragestellung und der Geschichtenerzählung. Und das ist wahrscheinlich dann das fotografische Bild, was immer mitschwingt und was dann in den Text einfließt.
Es handelt sich hier nun also um einen groß angelegten, kunstvoll arrangierten, ausgehend von den 1980er Jahren vor- und rückwärts wandernden, springenden, auch tanzenden Familienroman. Dieses Genre Familienroman, für den Fall, dass Sie das überhaupt, dieses Etikett, gelten lassen würden. Man könnte ja auch von einem, ich weiß nicht, von einem Freundschaftsroman sprechen oder von einem Mutter-Tochter-Roman, einem Liebesroman vielleicht auch.
Ja.
Ich weiß nicht, haben Sie da ein Lieblingsgenre?
Genre nicht, aber ich glaube, das passt alles. Also es ist sowohl die Familiengeschichte, der Familienroman, es ist sowohl in kleinen Stellen historischer Roman, es ist ein Liebesroman über ganz andere Arten von Liebe, also nicht die klassischen Beziehungsdramen, die sich abspielen, sondern eher die Liebe von Müttern zu Töchtern, die Liebe von Vätern zu ihren Kindern, die nicht stattfinden darf, weil jemand verschwindet. Die Liebe auch unter Freunden, also es gibt sehr viele Freundschaften in diesem Buch, die auch Familie ersetzen, also da eine andere Art von Liebe entsteht, die etwas leisten kann, was die Familien nicht leisten können. Also das Freundschaftsroman würde genauso passen. Also es sind, glaube ich, sehr viele verschiedene Themen in diesen 400 Seiten versteckt.
Wenn ich mal kurz beharre auf dem Familienroman, der ja, ich würde mal sagen, in den letzten 20 Jahren eine große Konjunktur auch erlebt hat, im deutschsprachigen Raum jedenfalls. Worin sehen Sie die Möglichkeiten dieses Genres, worin auch vielleicht die Fallstricke?
Ja, schwierige Frage. Also die Möglichkeiten, denke ich, sind da, dass man das immer wieder neu erfinden kann, auf gewisse Art und Weise. was ich zum Beispiel versuche über die Struktur, also über die Art des Erzählens. Und gleichzeitig ist es nach wie vor ein sehr wichtiges, wenn wir es Genre nennen wollen, Genre, weil gerade die Auseinandersetzung mit dem, was vor uns war, in dem Fall, oder mit Familienmodellen, mit neuen Familienmodellen und mit den Fragen, woher kommen wir, was bringen wir vielleicht alles an Traumata, an Gepäck mit, was beeinflusst uns, ohne dass wir es wissen auch, die Fragen habe ich mir selber gestellt, auch während der Recherche sehr viel herausgefunden und musste mit diesem Wissen umgehen können. Und da ist genau diese Art des Romans für mich das Mittel gewesen, mich auch mit der Verantwortung, dass ich diesem recherchierten Wissen habe, gegenüber auseinanderzusetzen. Also ich glaube, das Genre vom Familienroman erneuert sich fortwährend und ist gleichzeitig sehr aktuell.
Zur Familie gehört auch der Stammbaum. Wir haben im Anhang abgebildet einen sehr schön anzuschauenden Familienstammbaum. Liegt dem sozusagen ein Servicegedanke zugrunde? Oder ist es einfach, weil es nett anzusehen ist?
Service, ja, Servicegedanke auf jeden Fall. Ich glaube, man braucht ihn. Also er soll verdeutlichen, wie eben dieses Wer werden wir, wer wir sind stattfindet. Man kann sehr genau nachschauen. Also der Roman fängt eben in den 1920ern an und geht bis 2014. Das ist eine Menge Zeit und eine Menge Personen, die natürlich vorkommen in so einer Familie. Und er hilft natürlich, aber er verdeutlicht eben auch den Schwerpunkt auf die Frauenlinie. Es geht von der Ich-Erzählerin und ihrer Tochter zu deren Mutter und immer so weiter. Und verdeutlicht im Grunde auch die Wiederholung der Schicksale, die fast schon absurd ist. Also das beruht ja auch in Teilen auf wahren Begebenheiten, die den Geschichten zugrunde liegen. Und auch da gab es absurde Wiederholungen, dass Menschen gestorben sind, dass man sich von Kindern verabschieden musste, natürlich durch den historischen Kontext, auch zum Teil begründet durch den Stand der Medizin und so weiter. Also ganz viele Dinge spielen damit rein. Personen, die untertauchen mussten, fliehen mussten, und das muss man alles irgendwie auch sichtbar machen, oder wir haben es versucht, und ich glaube, es ist ganz hilfreich, dass man da mal reinblättern kann.
Was die wahren Begebenheiten betrifft, könnte ich mir fast vorstellen, dass wir darauf nochmal zurückkommen in den nächsten Minuten.
Ja.
Jakob, einer der geheimen, vielleicht sogar geisterhaften, irgendwie womöglich Vorfahren der Ich-Erzählerin, sagt einmal: Ich schreibe das jetzt auf, koste es, was es wolle, egal wie lange es dauert. Als ich diesen Satz las, dachte ich, das könnte genau der Satz gewesen sein, den Sie vielleicht irgendwann mal ausgerufen haben. Ich schreibe das jetzt auf.
Habe ich, glaube ich, auch. Also ich glaube, ich habe auch wirklich des Öfteren einfach auf den Tisch gehauen und gesagt, ich muss das jetzt ausschreiben. Ich weiß nicht wie, aber ich muss mich da jetzt immer weiter hinein versenken. Und ich habe einfach diese Fragen begonnen zu stellen. Ich habe sie meiner Mutter gestellt, ich habe recherchiert, ich war in Archiven, ich habe mir Dinge erzählen lassen, die jahrelang unaussprechbar waren, über die nicht gesprochen wurde. Ich glaube, das gibt es in ganz vielen Familien, dass da so Familiengeheimnisse sind, die man anpieksen kann, und da muss man nochmal fragen und nochmal fragen, und irgendwann kriegt man vielleicht eine Antwort. Aber das Fragen ist im Grunde schon der Weg dahin, und ich hatte das Gefühl, ich muss dieses Buch jetzt schreiben, und es hat lang gedauert, aber für mich und für, ich glaube auch für die LeserInnen, hat es sich gelohnt.
Auf jeden Fall, koste es, was es wolle, sagt Jakob. Was sind die Kosten eines solchen Schreibprojekts? Also ja, aus Ihrer Antwort eben habe ich schon mal mir erschlossen, sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Geduld muss man aufwenden.
Ja, klar, als Autorenexistenz ist es natürlich auch sehr, man muss sich das Schreiben leisten können, man muss es sich irgendwie finanzieren, man ist selbst in einem Familienkontext mit Kind und so weiter. Man schreibt nachts, ich schreibe viel nachts geschrieben, ich musste mir die Zeit freischaufeln, immer wenn ein Moment da war, und gleichzeitig bezogen aber aufs Buch auch die Personen, es gibt ja mehrere Personen, die eben sich selbst ihre eigene Geschichte zurückerobern über das Schreiben. Sowohl die Mutter im Buch gibt keine einfachen Antworten, also nicht das Gespräch, die Tochter fragt und sie gibt eine Antwort und dann hat man ein Gespräch, sondern sie beginnt in so kleinen Zettelbotschaften ihrer Tochter ihre eigene Geschichte aufzuschreiben, also das, was sie erzählen kann und möchte. Und Jakob als 92er in New York, 10 Tage vor Yom Kippur, versucht, Zeugnis abzulegen und immer wieder an den Punkt zu kommen, wo diese beiden Familiengeschichten miteinander verbunden sind, und im Grunde zu sagen, ich bin jetzt so alt, ich muss jetzt versuchen, endlich erzählen zu können, was damals passiert ist, ich muss, komme was wolle, mich auch irgendwie losmachen von diesem Schicksal, was sein Leben bestimmt hat, und da ist ein enormer Druck auch dahinter, und er fängt immer wieder von vorne an, er versucht, die richtigen Wörter zu finden, und diese Suche nach den richtigen Wörtern, koste es, was es wolle, das geht einem emotional selbst sehr nah beim Schreiben und zerrt auch. Aber das ist ja genau das, warum ich das auch mache, das Hineinvertiefen in diese Geschichten.
Es ist nicht möglich, natürlich in der Kürze der Zeit den Roman in seiner Komplexität wiederzugeben oder auch nur zusammenzufassen. Müssen wir ja auch gar nicht, wenn immerhin eine Ahnung von seiner Faszination entsteht, dem kraftvollen und, Sie selbst haben es ja gerade gesagt, dem auch poetischen Versuch, die vielfachen Verflechtungen der ineinander verschlungenen Familiengeheimnisse aufzulösen und zu fragen, was heißt das denn Familie, was heißt das denn Freundschaft, was heißt das geworfen sein als Individuum in diese Welt? Was war, ich glaube, Sie haben davon schon gesprochen, dass da so eine Frage am Anfang stand. Was war für Sie so die Grundfrage beim Schreiben, die Sie wirklich konkret beantwortet wissen wollten?
Es gab tatsächlich eine ganz konkrete Frage, also zwei im Grunde. Die erste war, wie kann ich das Schweigen aufbrechen, dass ich es selbst nicht wiederhole? Also, dass ich diese Muster durchbreche, die sehr, sehr stark verankert sind, in meiner eigenen Familie gewesen sind und eben auch in dieser Familie, die ich mir erschrieben habe.
Also sie selbst nicht wiederholen im Hinblick auf ihr Kind zum Beispiel?
Zum Beispiel auf mein Kind und auf alle weiteren Generationen und das Aufarbeiten dieser Geschichten der historischen Verflechtungen, der Täterschaft, der Opfer und der Traumata und so weiter. Und das andere ist eben, die Frage war auch ganz am Anfang, wer ist Jakob? Und wir hatten tatsächlich, es war die Suche auch nach diesem Menschen, die das Schreiben auch in Gang gebracht hat. Die Suche nach einem Namen im Grunde. Es gibt im Buch das Zitat, eine Stelle, wo gesagt wird, ein Name ist nicht viel, aber manchmal ist er alles, was wir haben. Und es war im Grunde auch bei uns so, wir haben lange diesen Namen gesucht und am Ende haben wir ihn dann erfahren. Und dann konnte man in gewisser Weise abschließen. Es war so ein Heilungsprozess auch, sowohl auf der Metaebene hinter dem Schreiben, als auch dann im Buch, was den ProtagonistInnen passiert. Dass man eine gewisse Heilung stattfindet durch das Erzählen, durch das geschriebene Wort.
Okay, spätestens an dieser Stelle, ich hatte es ja schon versprochen, können wir an einer Offensichtlichkeit nicht vorbeigehen. Die Ich-Erzählerin ist, wie Sie, Jahrgang 1982, stammt, wie Sie, aus Bremerhaven, einem wichtigen Schauplatz des Romans. Und sie heißt zwar Reißer, aber sie heißt auch Rabea und vielleicht ist das ja auch dasselbe, könnte ja sein. Ist also dieser Roman die Frucht Ihres Versuchs, Ihre höchst eigene Familiengeschichte zu rekonstruieren? Oder handelt es sich um eine kunstvoll fiktive Neukonstruktion?
Wenn ich jetzt einfach nur beides sage, gilt es als Antwort?
Lassen wir nicht gelten.
Okay, also es ist aber tatsächlich beides. Es ist natürlich, also das Ding ist ja, man hat Material, man hat eine Geschichte, die es einen drängt zu erzählen und dann war es bei mir zumindest so, dass ich irgendwann alles recherchierte, alles, was ich wusste, beiseite packen musste und gesagt habe, so, aber jetzt wird auch der Roman da draus. Also das hat zum einen auch eine Schutzfunktion den Menschen gegenüber, die da drin vorkommen, aber auch mir selbst gegenüber und auch natürlich der Wille, daraus Literatur zu machen, weil es ist ja dann, dass die eine sehr spezielle Geschichte vielleicht in gewisser Weise exemplarisch stehen kann für ganz viele ähnliche Familiengeschichten. Ich habe Rückmeldungen von vielen LeserInnen bekommen, die gesagt haben, hey, ich kann da anknüpfen, ich erkenne da was wieder, ich rufe jetzt mal meine Großmutter an oder ich habe da ganz lange schon eine Frage, die ich vielleicht doch mal stellen sollte. Und genau das war der Versuch, eben das auf eine andere Ebene zu heben und zu sagen, okay, es ist der Wunsch daraus, das in eine literarische Geschichte umzubauen und daraus auch die Kraft zu schöpfen, das überhaupt erzählen zu können.
Neben den teilweise sicherlich sehr schillernden Figuren in diesem Roman ist sicher auch die Stadt Bremerhaven eine der wichtigen Protagonistinnen. Also der Blick aufs Meer, die Idee der Freiheit, der Mythos, vielleicht aber auch die Bitternis der Auswanderung. Wofür steht in Ihren Augen Bremerhaven?
Also Bremerhaven spielt in den 50ern, 60ern und in den 20ern, 30ern in Bremerhaven. Bremerhaven ist eine Stadt mit einer sehr wechselvollen Geschichte, muss man dazu sagen. Es ist nicht so bekannt, sie kommt in der Literatur nicht so oft vor. Es ist inzwischen heutzutage eine Stadt sehr an der Armutsgrenze und die war in den 50er, 60ern amerikanische Enklave. Es war Aufbruchstimmung, es war ein ganz spannendes Setting für mich eben auch, das zu erfahren, wie dieses Leben dann mit diesem Aufbruch nach dem Zweiten Weltkrieg mit den ganzen Amerikanern in der Stadt gelebt haben, wie das sich konstruiert hat, wie das auch eine Ausbruchmöglichkeit für die Hauptperson des Buches geboten hat, aus ihren engen Familienverhältnissen auszubrechen, eben dank der Menschen um sie herum dann. Bremerhaven als Setting, der Auswandererhafen, das Meer, die Möglichkeit, aber auch die Tragik dahinter, dort wegkommen zu können vielleicht. Also Jakob emigrierte dann in die USA, mit einem dieser Schiffe noch, die dort abfahren. Gleichzeitig gibt es eine Person, die auf der Columbus, das Schiff, was kurz vor Amerika, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, dann versenkt wurde, Stewart war, der wird interniert, das ist eine Randgeschichte. Also es ist so dieses Wasser als Motiv des Wiederkehrenden, aber auch der offenen Möglichkeiten und gleichzeitig die Stadt als Gegenpol mit seinen vielen historischen Veränderungen war für mich ein ganz wichtiger Schauplatz.
Also sozusagen Ausgangspunkt des Romans, aber es gibt auch die Wanderjahre in Reissers früher Kindheit. Da schnappt ihre Mutter Martha sie und dann sind sie immer mal wieder monatelang unterwegs, ehe sie dann aber auch immer wieder zurückkehren nach Bremerhaven. Gibt es da irgendeine spezielle Logik in der Wanderroute, die die Mutter sich da aussucht?
Also es gibt ein Land, wo sie nicht hingeht, das ist Frankreich und das hängt mit der persönlichen Biografie eben zusammen, dass sie es nicht mehr schafft dorthin. Da passiert was ganz Tragisches, das nehme ich jetzt nicht vorweg, aber dort schafft sie es nicht hin. Aber im Grunde, es gibt keine wirkliche Logik, außer der möglichst weit weg zu gehen und möglichst sich fernzuhalten von allem, was passiert ist, von den Menschen fernzuhalten, die ihre Kindheit so grausam gestaltet haben. Und sie schafft es aber nicht. Und die Kreise werden dann immer kleiner. Und letztendlich kommt sie dann doch sehr nah an ihre alte Heimat zurück, als dann sowas wie die Schulpflicht kommt und das Kind in die Schule kommt und sie setteln müssen. Und dann sind die Wanderjahre vorbei und es folgen die Jahre des Schweigens, also der Verdrängung und des Nichterzählens. Und diese Wanderjahre prägen die Mutter-Kind-Beziehung ganz, ganz stark. Also es ist so eine ganz unkonventionelle, freie Art zu leben und die versuchen sie sich eben auch in der norddeutschen Kleinstadt irgendwie zu bewahren.
Also Wandern nicht als Flucht, sondern als Weg in die Freiheit?
Ja, absolut. Also nicht, also auch Flucht, immer natürlich im Hinterkopf eine gewisse Art von Flucht, weil es in diesen Biografien Heimat als Konstrukt, als Idee fast nicht geben kann, weil Heimat immer nur als ein Ort erfahren wurde, der gefährlich ist, der erwünscht wird, der sehnsuchtsvoll, mit Sehnsucht behaftet ist, aber nicht da ist. Und als sie dann sagt, so jetzt, wir setteln uns, wir haben jetzt ein Haus, versucht sie eben eine neue Art von Heimat sich zu bauen, die über den Ausschluss von anderen Dingen funktioniert. Also sowohl die Freiheit als auch die Flucht, beides.
Noch eine Protagonistin des Romans, ebenfalls eine teils schillernde, ist, finde ich, die Sprache, die ich als schwebend und tänzelnd beschreiben möchte, als melancholisch, aber doch auch leichtfüßig. Wie entsteht diese Sprache? Entsteht die im Kopf? Entsteht die am Schreibtisch, in harter Arbeit, in der Salpetermine der Literatur? Oder entsteht sie in den Träumen?
Jetzt könnte ich auch schon wieder alles sagen. Darf ich nicht?
Nur gegen Erläuterung.
Also es ist natürlich harte Arbeit, wissen wir alle, aber es ist, ja, ich habe den Klang irgendwann gehört. Also irgendwann ist es so, wenn man, als ich im Schreiben war und die Personen hatte, wusste ich, das ist die Art und Weise, wie ihre Stimme ist, wie ich erzählen kann. Und dabei war auch immer der Versuch, weil es gibt ja sehr viele grausame Momente auch im Buch, sehr viele Dinge, die den Frauen vor allem passieren, viel Gewalt, das nicht über die Sprache zu reproduzieren. Ich habe versucht, eben eine andere Art und Weise des Erzählens zu finden, das auf einer emotionalen, poetischen Ebene das trotzdem erfahrbar macht, aber das nicht reproduziert. Das war mir sehr wichtig. Und ich glaube, dass die Sprache auch im übertragenen Sinne hier, eben weil die Mutter eben auch anfängt zu schreiben, weil Jakob immer wieder schreibt, das Schreiben im Schreiben, auch die Poetisierung des Gesehenen quasi eine Art von Loslösen, von Freiheit auch für die Figuren bedeutet. Ich kann anders erzählen, als ich es einfach nur wahrnehme. Das realistische Erzählen war keine Option.
Damit wir einen ganz kurzen Eindruck bekommen, mögen Sie uns die Romaneröffnung vorlesen.
Ja.
Die spielt sozusagen auf einem Hausdach mit Blick aufs Meer in Bremerhaven.
Sehr gerne. Genau, Kapitel 1, es heißt Humbug, spielt 1989. Es war an einem Morgen im April, als Matt mir mitteilte, dass er bald verschwinden würde. Wir saßen im Pyjama auf dem Dach unseres Hauses und aßen Marshmallows, die wir in Kakao tunkten. Der Zucker schmerzte an den Zähnen, Matt grinste zufrieden und badete die rosafarben der Pampe in der warmen Milch und zeigte mit der freien Hand auf das Meer, das in den Horizont überging. Die Umrisse einiger Segelboote weit draußen, zwei Tanker, die Kurs auf die offene See nahmen. Er werde demnächst verschwinden, weil es das Einfachste sei, was er tun könnte, sagte er und schob sich das nächste Marshmallow in den Mund und kramte die flache Mütze hervor, die er aus einer Kiste in unserem Keller gezogen hatte. Meine Mutter wollte sie nicht im Haus haben, was wir beide nicht verstanden, und der Keller gehörte zum Haus, wie Matt ihr erklärte, worüber sie nur die Augen verdrehte. Sie wollte auch nicht, dass Matt sie trug, aber er war noch dickköpfiger als meine Mutter, also gab sie irgendwann auf und verbot ihm nur noch, sie außerhalb unseres Hauses zu tragen. Das brauchen wir nicht, diesen Humbug, sagte sie jedes Mal, wenn sie ihn mit der Mütze sah. Und deshalb bleibt das hier in unseren vier Wänden. Also eigentlich sind es mehr als vier. Matt, hoch und heiliges Ehrenwort, vergiss nicht, sie wieder abzunehmen, wenn du gehst. So oder so ähnlich liefen die Unterhaltungen zwischen ihnen ab. Matt klebte sie mit einer Mickey-Maus-Haarspange im Haar fest, weil sie eigentlich keine Mütze war, eher so eine Art Deckel oder Kappe, die nur den Hinterkopf bedeckte. Vom Hafen her stank es nach Fisch aus der Konservenfabrik. Matt tunkte das nächste Marshmallow in die Milch und kaute, den Blick auf den Horizont geheftet, die Kopfbedeckung flatterte im Wind. »Wir müssen üben, Raisa«, sagte er. »Wir müssen es üben, bis wir es ohne Probleme können. Das Verschwinden. Und dann kann ich dich vielleicht sogar mitnehmen.« Matt schielte zu mir hinüber. Ich nickte vorsichtshalber. Ich hatte den Mund voller Marshmallows und wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Ich wollte nicht verschwinden, um nichts in der Welt.
Vielen Dank, Rabea Edel.
Danke.
Es wird ja dann tatsächlich noch einige Jahre dauern, bis Matt tatsächlich verschwindet. Und oft, wenn sie auf dem Dach sitzen, beobachten sie die Nachbarn in ihren Häusern und Gärten, wie sie sich gegenseitig anschweigen. Sie nennen das die Schweigegespräche. Und das Schweigen ist ja auch ein Leitmotiv dieses Romans, dem es darum geht, das Schweigen aufzubrechen. Warum wird so viel geschwiegen, Rabea Edel?
Aus Angst, aus Verdrängung, aus dem Nichtfinden von Wörtern, aus Gewohnheit. Es ist sehr viel Gewohnheit in diesen Familien ringsum, aus einer gesellschaftlichen Anpassung auch heraus. Und natürlich aus der Angst vor Wiederholung, also in dem Fall von Raisas Mutter Martha, auch aus der Angst heraus, wenn meine Tochter jetzt Fragen stellt, dann muss ich Antworten geben und dann muss ich vielleicht auch diese ganzen fein verpackten Kisten, geschlossenen Türen irgendwie öffnen und mich auseinandersetzen. Und das ist mit Schmerz verbunden, das ist mit der Auseinandersetzung mit sich selbst verbunden und mit allen, die vor einem da waren, und das kostet Kraft und das Verdrängen ist dann manchmal leichter und das Schweigen. Leider.
Wir können natürlich, ich habe schon gesagt, das alles, was in diesem Roman steckt, nur ganz kurz anreißen. Es gibt sehr viel mehr noch zu bereden, sehr vieles noch zu entdecken in diesem großen Roman. Mit welchen Gefühlen, Rabea Edel, haben Sie nun diesen Text Ende Januar oder eigentlich schon ein paar Monate vorher in die Welt entlassen, in die Freiheit entlassen?
Also es war eine große Erleichterung, dass ich das geschafft habe tatsächlich. Kann ich wirklich so sagen, es hat viel Kraft gekostet, aber es hat auch mich selbst sehr weitergebracht. Und ich hatte eine ganz große Vorfreude und die Hoffnung, dass dieses Buch eben auch einen Gesprächsanlass bieten kann, dann, wie es in Teilen jetzt auch schon passiert ist. Also ich habe gemerkt, das Buch stellt Fragen, auf die es keine Antworten gibt zum Teil. Das Buch erzählt von Fragen und nicht alle werden aufgelöst. Und das Buch kann vielleicht dazu führen, dass andere Menschen, die es lesen, selber anfangen, Fragen zu stellen. Und das ist so das größte Geschenk eigentlich, was mit so einem Buch dann passieren kann, wenn es in die Freiheit entlassen wird. Ja. Und das kann ich noch zitieren. Meine Mutter hat es als erstes natürlich gelesen und sie hat dann gesagt, okay, jetzt hat mein ganzes verrücktes Leben denn ja doch noch so richtig einen Sinn gehabt. Und das darf ich nicht vorenthalten. Es ist quasi eine Hommage auch an Sie und das war ganz wichtig, das für Sie zu schreiben.
Besser kann es ja kaum kommen eigentlich, so ein Satz der Mutter. Rabea Edel, Porträt meiner Mutter mit Geistern, erschienen bei CH Beck. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch auf der Literaturbühne. Danke.
Danke Ihnen.
Danke.
Alexander Solloch war das im März dieses Jahres auf der Literaturbühne von ARD und ZDF auf der Leipziger Buchmesse im Gespräch mit der Schriftstellerin und Fotografin Rabea Edel.
NDR Kultur.